Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Die Deutschen werden immer älter, das zeigen die Statistiken. Lag die Lebenserwartung Mitte der 80er Jahre noch bei etwa 72 Jahren, liegt sie jetzt bei mehr als 78 Jahren. Dass diese demografische Entwicklung nicht nur ein Problem für die Sozialkassen ist, spiegelt sich auch im Sportbereich wider. Denn es stellt sich die Frage, ob Bewegungsangebote für ältere Menschen noch den Anforderungen entsprechen. Schließlich müssen auch entsprechende Kurse und Trainer dem gerecht werden und sich weiterentwickeln. Für sein Feature »Ergraut, erlahmt, erschlafft«, Pflegefall Seniorensport, hat Peter Kolakowski nach Antworten gesucht, unter anderem in einem Sportkurs.
Habe ich jetzt alles? Turnmatte, Wasserschuhe, alles in meiner Reisetasche, ja? Ach, mein Theraband habe ich ja nicht in der Tasche. Das muss ich auch noch einpacken. Oh, ich war jetzt bei meinem Orthopäden, der wollte mir ja schon wieder einen Rollator verschreiben. Aber ich könnte ja schon wieder hinfallen mit meiner Osteoporose. Hallo, hallihallo, hallo.
Na, alle da? So, wir setzen uns alle schön auf unsere Höckerchen und wir tippen ganz leise mit den Zehenspitzen.
Ja, ich mache das sehr gerne. Die Gruppe ist sehr nett, das macht mir viel Spaß und ich mache das sehr gern.
Ja, man muss ja was tun, dass man fit bleibt.
Und jetzt die Arme gehen nach links zur Seite und nach rechts zur Seite.
15 fitte und weniger fitte Seniorinnen und Senioren zwischen 60 und 93 treffen sich zur wöchentlichen Bewegungsrunde in der Turnhalle einer Schule. Alle leiden an Krankheiten und haben das eine oder andere Zipperlein. Osteoporose, Herzprobleme, Gleichgewichtsstörungen, Lungenerkrankungen, Arthrose und Arthritis, Rückenschmerzen, Demenz und.
Bein hoch, Bein ab und immer die blöden Hocker. Ich kann's nicht mehr sehen.
Die junge Trainerin ist engagiert, zeigt aber bei der Stundengestaltung wenig Fantasie.
Und die Arme gehen hoch. Und wir winken und nicken uns zu. Und wir nicken nach links. Und wir nicken nach rechts. Und wieder nach links.
Ich bin schon 2 Jahre hier und immer noch kein Gleichgewicht. Ist einfach hoffnungslos bei mir.
Dabei sollten doch gerade Gleichgewichtsübungen im älteren Sport neben dem Muskelaufbau eine zentrale Rolle spielen. Denn generell nimmt die Koordination im Alter ab. Und ohne Training im Alter, zum Beispiel mit Kniebeugen, Liegestützen im Stehen an der Wand oder mit einem einfachen Theraband, verliert der Körper pro Jahr 30% an Muskelmasse.
Und das linke Bein anheben und wieder ab. Und das rechte Bein anheben und wieder ab.
Ich will nichts ändern wie meine Mutter. Im Heim, nur im Bett. Keine Bewegung, keine frische Luft. Die sah zum Schluss aus schlimm.
Unsere Trainerin, die Gabi, die ist ja sehr nett, aber ich glaube, die hat das nie richtig gelernt. Die macht es ja ehrenamtlich für den Verein. Und die sind ja froh, dass der Verein sie hat.
Nein, nicht aufstehen. Bleibt schön sitzen. Ein paar von euch sind ja noch ein bisschen wackelig. Bleibt lieber sitzen, das ist zu gefährlich. Schön sitzen bleiben.
Generell ist gegen Hockergymnastik nichts einzuwenden, schreibt der 82-jährige Sportwissenschaftler Professor Dr. Hans-Andreas Bloss in seinem neuesten Buch Balanced Fitness.
Ja, aber sie reicht nicht aus, wenn ich morgens aufstehe. Das auf einem Bein stehen, um Gleichgewicht halten, auf allen Vieren stehen und ein Bein in die eine Richtung, einen Arm in die Richtung, also verschiedene Bewegungen.
Ich bringe immer mein Theraband mit, aber wofür?
So, Schluss für heute. Schnappt euch eure Rollatoren und eure Stöcke. Bis nächste Woche und schön aufpassen draußen, ja?
Und wo geht's jetzt hin?
Wir gehen jetzt Kaffee trinken.
Ich bin die Sophia Bauer und wir gehen jetzt zusammen zur Frau Eli Böhler. Wir beide kannten noch die Ausbilderin der ersten Seniorengymnastik in Deutschland, die Frau Irmtraut Klages.
Die 92-jährige Elli Böhler und die 81-jährige Sophia Bauer aus Tottnau-Schlechtnau im Schwarzwald sind die einzigen noch lebenden Zeitzeuginnen, die Irmtraut Klages kannten, in ihren Kursen von Beginn an mitturnten und sich später von ihr sogar zu Übungsleiterinnen ausbilden ließen. Alles begann vor fast genau 50 Jahren, Anfang der 1970er Jahre. Die Jugend strömte ins Kino und schaute Tanz- und Musikfilme wie Saturday Night Fever oder Fame. Sportstudios schossen wie Pilze aus dem Boden. Die Fitnesswelle mit ihrer Trimm-Dich-Bewegung kam in Fahrt. Nur an speziellen Angeboten für Menschen über 60 dachte damals niemand. Alte Menschen, das waren dem allgemeinen Verständnis nach nicht agile, fitte, aufgeweckte und muntere Seniorinnen und Senioren, sondern gemeinhin gebrechliche, schwache, ergraute und erschlaffte Leute. Obwohl die Gesundheitsförderung traditionell auch zu den Aufgaben von Sportvereinen gehört, schien für Sport und Bewegung und hier insbesondere für spezielle Angebote für Ältere zunächst kein Platz zu sein. Außer in den Kursen der Sportlehrerin Irmtraut Klages. Unter ihrer Anleitung konnten in den Räumen des Deutschen Roten Kreuzes in Lörrach ab 1972 Ältere ihre Ausdauer verbessern und ihre Muskeln kräftigen. Sie schaffte es durch ihren unermüdlichen Einsatz sogar, Seniorenkurse in ganz Deutschland zu etablieren. Irmtraut Klages ist heute in der deutschen Sportgeschichte und Seniorenarbeit nahezu völlig vergessen. Ihr Grab ist anonym. Weder eine Gedenktafel oder Skulptur in Lörrach oder ihrem Geburtsort Würzburg erinnern an ihr Wirken.
Hallo? Mach mit Musik. Rotkreuz-Gymnastik, die froh und munter macht.
Wir haben also aufgeschaut zu ihr, wirklich. Die konnte Gymnastik machen. Sie konnte tanzen. Ich habe heute noch Tänze für ihr. Ja.
Wenn sie gesagt hat, so geht's, dann war das eine ganz klare Richtlinie.
Sie war sowas von bescheiden. Also wirklich. Entschuldigung.
Sie hat nicht mal einen Fernseher gehabt. Sie hat sich per Radio immer informiert. Mhm. Und man hat aus jeder Haltung, jedem Satz eine wertorientierte Erziehung herausgespürt. Das war das Besondere an ihr. Ja,
sie war einfach super. Sie war super.
Ja.
Irmtraut Klages beließ es nicht allein bei den Sportkursen. Gemeinsam mit dem DRK entwickelte sie auch spezielle Ausbildungsprogramme und Seminare für Übungsleiter und Trainerinnen, die ganz auf die Ansprüche älterer Menschen zugeschnitten waren. Damals eine Revolution, heute Standard in den Aus- und Weiterbildungsprogrammen aller Sportverbände. Schnell sprachen sich die Erfolge des Altersturnens bei Irmtraut Klages herum, erzählen Elli Böhler und Sophia Bauer, während sie in einem Fotoalbum blättern und in Erinnerungen schwelgen.
Das war eigentlich eine gute Bekannte von mir. Die war also psychisch angeschlagen, hat nur von Medikamenten gelebt. Und dann habe ich Frau Klages gefragt, könnte man die Frau Süß nicht mitnehmen, damit sie auf andere Gedanken kommt. Und die Frau Süß war bei mir nachher in einer Tanzgruppe. Die hat kein Medikament mehr gebraucht.
Zahlreiche vom DRK in Auftrag gegebene wissenschaftliche Untersuchungen bestätigten die Wirkung von Seniorensport auf Körper und Geist. Professor Hans-Andreas Bloss ist emeritierter Sportwissenschaftler aus Ettlingen. Er hat dazu ebenfalls eine Reihe von Büchern veröffentlicht, darunter die Klassiker »Fit ohne Sport« und »Mit Bewegung geht alles besser«. Bücher darüber, wie man im Alltag als älterer Mensch seine Fitness und Beweglichkeit erhalten kann. Bloss gilt auch als Schöpfer des heutigen Home-Fitness, des Heimsports, den er als einer der ersten bereits seit den späten 1950er Jahren propagierte.
Dass man sozusagen mobiler, agiler ist, eher einkaufen, spazieren gehen kann, wenn man fit ist. Das Leben wird bunter, reicher, erlebnisvoller, wenn man sich bewegt. Bewegen muss ein Bedürfnis werden, bis zum letzten Tag.
Allerdings, die Menschen werden zwar älter, gleichzeitig gehen in den letzten Jahren aber die Teilnehmerzahlen bei Seniorensportkursen zurück. Ein Grund? Viele Gesundheits- und Sportorganisationen machen keine professionelle Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für Seniorenkurse. Ein weiterer Grund? Hört ein Trainer oder eine Übungsleiterin auf, mit dem oder mit der man als Teilnehmer zusammen alt geworden ist, findet sich oft kein Nachfolger oder keine Nachfolgerin, erklärt Markus Lapp vom Lörracher Roten Kreuz.
Wir leben natürlich von dem ehrenamtlichen Engagement und ehrenamtliches Engagement heißt natürlich auch, dass wir eine gewisse Qualifikation benötigen, um diese Kurse anbieten zu können. Neben der Qualifikation legt das Deutsche Rote Kreuz viel Wert auch auf die Fortbildung. Wir versuchen Angebote zusammen mit unserem Landesverband auch immer auch regional anzubieten. Das wird wahrgenommen, aber wie gesagt, zunehmend schwierig. Liegt an Mobilität, liegt auch an zeitlichen Gründen. Und die Menschen, die die Seniorengymnastiken besuchen, die Bewegungsprogramme besuchen, kommen natürlich auch gerne zusammen, einmal, zweimal die Woche, um mal miteinander nett zu sprechen. Man hat einen Kontakt zu Mitmenschen, den man sonst die Woche über nicht hat. Man macht gleich zwei Sachen. Man hält sich fit, fit im Alter, ein wichtiges Thema. Aber genauso wichtig ist natürlich die soziale Komponente, dass man miteinander ins Gespräch kommt.
Ach, das ist aber lieb. Ja, danke schön. Nehmen Sie bitte Platz.
Zurück in der Kaffeerunde. Für viele ist der wöchentliche Bewegungskurs mit anschließendem Beisammensein die einzige Möglichkeit, Sozialkontakte zu pflegen. Es wird getratscht, gelacht, gemeckert, Lebenserfahrungen werden ausgetauscht.
Teilweise sitzen die in den Hallen, die werden fertig gemacht, ist ja auch okay, ne, so die Grundbedürfnisse. Und dann sind die sich da selbst überlassen. Und hier auch zu dem Thema Sport oder Bewegung, da wurde zum Beispiel jetzt verschiedene Arten von Stoff sollte angefasst werden. So der eine ist rau, der andere ist weich. Ich meine, gut, das hat jetzt mit Bewegung wenig zu tun.
Für Sportwissenschaftler Bloss ist klar, Alltagsbewegungen könnten vielen auch die mehrheitlich gehasste Heimeinweisung ersparen. 70% der Älteren wollen ihren Lebensabend nämlich am liebsten zu Hause verbringen.
Das ist unbedingt notwendig, denn meine Beobachtung ist, dass im Grunde genommen die älteren Menschen in den verschiedenen Zentren eher eingesperrt werden. Die werden im Grunde genommen kaserniert und es besteht kaum Möglichkeit, in wenigstens sozusagen Alterszentren gibt es Räume, wo man einfach hineingehen kann, entweder persönlich fitness oder in der Gruppe. Also eigentlich müsste nach meinem Dafürhalten angeboten werden, dass man jeden zweiten Tag sich bewegen kann.
Meine Mutter hat sich bei mir entschuldigt. Sagt sie, Kind, entschuldige, dass ich so alt werde und dir auch hinterher noch Kummer mache, wenn ich abtrete. Sie war bis zuletzt fit. Immer zwei Treppen nach oben bis unters Dach. 39 Mal am Tag, Treppe rauf und runter. Ich hab's gezählt. Die Waschmaschine stand ja im Keller, also musste sie da 13 Stufen, erster Stock 13, nach oben 13. Wenn sie mal irgendwo verreist war bei ihren Schwestern, sagt sie, Kind, mir haben die Treppen so gefehlt. Da war alles so.
Die Treppen halten uns fit, ja. In den Keller, rauf, runter. Das ist reines Training.
Das ist so lange, wie unsere Knie das mitmachen. Das ist nämlich noch die andere Sache.
Sind Ihre Knie noch elastisch? Testen und üben wir also zugleich diese so empfindlichen Gelenke. Auf dem Rücken liegen. Wer sich nicht auf den Boden legen kann oder möchte, liegt eben auf der Couch oder auf dem Bett. Also Rückenlage, beide Beine anziehen und die Füße nahe zum Becken stellen. Nun den rechten Fuß abheben und den Unterschenkel locker senkrecht hochschleudern. Also Wassertropfen vom Fuß schleudern wollen. Fuß hoch und los. Und weg.
Also ich habe das jetzt schon für dreimal verschrieben bekommen.
Ich werde das jetzt auch neu beantragen. Und ich bin mal gespannt, was die mir schreiben. Letztes Mal habe ich geschrieben drauf, ich mache das nicht zum Spaß, sondern dass ich nicht krank werde.
Genau.
Mir haben sie geschrieben, jetzt schon auf dem letzten. Aber das wäre das letzte Mal für mich. Also höchstens bis Ende August haben sie, glaube ich, geschrieben. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Die Gruppe tut auch gut. Also alleine ist das blöd. Mein Mann vergisst auch viel. Was hat er denn jetzt gemacht? Was haben wir denn heute gemacht?
Tatsächlich haben alle Versicherten Anspruch auf von den Krankenkassen bezahlte Präventions- und Reha-Sportkurse. Maximal 50 Stunden pro Verordnung. Obwohl gerade Reha-Sport teure Operationen und Behandlungen vermeiden hilft und die Kassen bei der Bewilligung große Ermessensspielräume haben, weigern sich viele Sachbearbeiter, den Patienten die sehr geringen Gebühren für einen zweiten, dritten oder gar vierten Kurs zu erstatten. Oft bleibt dann nur der Rechtsweg.
Ich will für meine Rechte nicht kämpfen müssen. Das belastet mich.
So, und wenn man dann an die entsprechenden Behörden oder Institutionen rangeht, dann kommt man an unqualifiziertes Personal, die einen dermaßen verärgern, dass sie die Lust daran verlieren, noch weiter zu sprechen.
Das haben Sie aber sehr nett ausgedrückt.
Wollen Sie jetzt ein Verfahren über den Rechtsanwalt machen? Ich will meine Ruhe haben.
Meine Ärztin hat das nicht abgelehnt. Die hat direkt für 3 Mal mir aufgeschrieben und mitgegeben.
Ich bin unsicher im Gehen. Parkinson. Aber es tut gut, wenn ich mich bewege. Das merke ich selber.
Für mich ist es auch sehr wichtig, dass die Senioren, wenn die Rollator gehen müssen, dass die geschult werden dafür, um richtig zu gehen. Die meisten, also ich würde mal fast sagen, 90% gehen verkehrt mit dem Teil. Die schieben den vor sich hin. Ich habe immer gesagt, wie ein Puppenwagen, den sie dann, ne? Ich bin selber auch mit dem Rollator gefahren, 3/4 Jahr, habe den dabei gehabt. Aber man muss gerade stehen, man muss die Griffe rechts und links am Körper haben.
Also ich bin ganz froh, dass es den Reha-Sport gibt. Nach der Reha-Klinik hätte ich sonst nichts getan.
Zuerst mal muss man mit dem jeweiligen Übungsleiter reden, was man überhaupt für Beschwerden hat. Und dann kann der sich darauf einstellen. Also auf alle Fälle erstmal Gleichgewicht war für mich ganz wichtig. Na, und eben die Bewegung dazu. Aber Gleichgewicht war für mich das Allerwichtigste. Aber es ist auch ganz wichtig, zu Hause was zu machen.
Zweifellos sollten Gleichgewichtsübungen den größten Teil einer Seniorensportstunde füllen, da die Sturzgefahr geradezu dramatisch im Alter steigt. Die Folgen von Stürzen sind die häufigsten Gründe für den Verlust der Selbstständigkeit, die Einweisung in ein Heim und sogar frühes Ableben, resümieren Orthopäden und Geriater, wie Professor Dr. Rainer Wirth, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie. Doch die Ausbildungen von Trainern und Übungsleiterinnen für Sport mit Älteren weisen große Lücken auf. Wichtig ist nicht nur Gleichgewichtsstörungen, sondern auch alle anderen möglichen Ursachen für Stürze in den Blick zu nehmen. Ernährungsfehler, Stress und Depressionen, falsches Schuhwerk oder Medikamente, Sehstörungen, Osteoporose oder eine vielleicht noch unentdeckte Parkinson-Erkrankung, ein Herzfehler oder eine Demenz oder.
Für Patienten würde ich sagen ja, wobei ich mir als Geriater einfach auch wünsche, dass es gerade für die gebrechlichen Hochbetagten mehr Angebote gibt. Denn es gibt die Patienten sind ja durchaus bereit, selber zu bezahlen auch. Aber es gibt diese Angebote für die fitten Älteren, für die gebrechlichen Älteren, die trauen sich nicht ins Sportstudio. Da gibt es auch niemanden, der sie fachgerecht anleitet. Da muss es in Zukunft deutlich mehr Angebote geben. Das ist möglicherweise zum Teil die Unkenntnis, das ist zum Teil aber auch der Aufwand, den es mit sich bringt, im Rahmen einer Einzeltherapie ein intensives Training zu machen. Denn um Sturzrisiko zu vermindern, brauchen Sie ein langfristiges, hochfrequentes Training, was man selbstverständlich besser in Gruppentherapien ableisten kann. Erstens, weil es kosteneffizienter ist und zweitens, weil die Gruppentherapie für sich positive motivatorische Effekte mit sich bringt. Und da fehlen uns in Deutschland flächendeckend immer noch die Strukturen und die Angebote.
Überhaupt fehlt es an Bewegungsangeboten für Menschen mit Multimorbiden, also Mehrfacherkrankungen. Jeder Dritte über 65 leidet daran. Wie schon der damalige Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie in diesem 40 Jahre alten Fachvortrag resümiert.
Patienten im Rentenalter beanspruchen einen immer größeren Teil ihrer Sprechstunde. Mit diesem und weiteren Aspekten der Geriatrie befasst sich der Beitrag von Herrn Prof. Dr. Rudolf Schütz, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Direktor der Klinik für Angiologie und Geriatrie der Medizinischen Universität zu Lübeck.
Altern an sich ist keine Krankheit, sondern ein physiologischer Rückbildungsvorgang. Die hierbei auftretenden Veränderungen der Involution und der Atrophie betreffen nicht so sehr einzelne Organe oder Gewebe, sondern deren Vielzahl. Der altersbedingten Zunahme der Erkrankungsbereitschaft ist präventiv aber auf mancherlei Art und Weise zu begegnen.
Natürlich auch und gerade mit Bewegung. Doch haben Übungsleiterinnen und Reha-Sporttrainer in Vereinen oder Fitnessstudios die erwähnten vielfältigen altersbedingten Begleiterkrankungen so im Blick, um den Patientinnen und Patienten individuell gerecht werden zu können? Reicht es aus, auf den ärztlichen Verordnungen kryptische Zahlenwerke anzugeben oder schlichte therapeutische Schlagworte wie Muskelaufbau, Beweglichkeit, Koordination, die nur lückenhaft die gesamtgesundheitliche Verfassung eines Patienten oder einer Patientin abbilden? Weder gibt es von den Sportverbänden bis heute flächendeckende standardisierte Fortbildungen für geriatrischen Seniorensport, noch spezielle Ausbildungen des Deutschen Behinderten- und Reha-Sportverbandes DBS, der größten Dachorganisation für ambulanten Reha-Sport. Deren Aus- und Fortbildungen beschränken sich bis heute überwiegend auf eine einseitige diagnostische Sicht. Hier die Orthopädie-Patienten, dort die Lungenkranken, da die Gefäßpatienten. Eine Ausbildung für Reha-Trainer mit dem Schwerpunkt Geriatrie fehlt bis heute. Dabei käme gerade diese auch der wachsenden Zahl von Hochbetagten zugute, die sich sicher unter Anleitung gern bewegen würden. Nur wo und wie, wenn die fachkundige Begleitung fehlt? Schlimmer noch, nicht wenige Vereine lassen sogar gänzlich unausgebildete Übungsleiter und Trainerinnen Seniorensportgruppen leiten. Ein absolutes Unding, findet die Physiotherapeutin und Fachübungsleiterin für Sport der Älteren beim Turnverein Bergisch Gladbach-Refrath, Desiree Schrader.
Das finde ich schwierig. Ich finde es nicht hundertprozentig verantwortungsvoll, weil eine gewisse Vorbildung, Vorkenntnis sollte man schon haben, auch wissen, was kann man dem anderen zumuten. Wenn ich das nur aus meiner persönlichen Perspektive sehe, ist das vielleicht doch fragwürdig, was ich dem anderen zumute.
Auch aus ärztlicher Sicht ist mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit nötig, vor allem zwischen Geriatern auf der einen und Allgemeinmedizinerinnen, Orthopäden, Internisten, Psychologinnen und Ernährungs- und Sportwissenschaftlerinnen auf der anderen Seite, wie es bereits zum Teil in Rehabilitationskliniken gehandhabt wird. Allerdings gibt es an den etwa 1.900 Kliniken bislang nur ca. 350 geriatrische Abteilungen. Gesicherte Daten zeigen, dass durch die Kooperation beispielsweise zwischen Geriatern und Unfallchirurgen, unter anderem auch mit speziell konzipiertem therapeutischem Mobilitätstraining, die Genesung ungleich besser gelingt und sogar die Sterblichkeit gesenkt werden kann.
Es folgen Übungen aus dem Sitz. Sitz Nummer 1. Sie sitzen auf einem Stuhl auf der vorderen Hälfte der Sitzfläche. Die Hände liegen locker auf den Oberschenkeln. Sie neigen den Oberkörper gestreckt nach vorne und nach hinten. Nach vorne, nach hinten. Nach vorne, nach hinten.
Gab es vielleicht wenigstens auf der letzten weltgrößten Messe für Fitness, Sport und Gesundheit, der FIBO, Fort- und Weiterbildungsangebote im geriatrischen Seniorensport? Fehlanzeige. Auch die Messe ist ganz auf ein jüngeres und eher fittes Publikum ausgerichtet. In einer Halle gab es immerhin zwei kurze Vorträge über Sport, Bewegung und Ernährung im Alter. Die Referenten, Professor Wilhelm Bloch, Sportmediziner an der Deutschen Sporthochschule in Köln, und die Ernährungswissenschaftlerin und Fachfrau für Bewegung und Ernährung im Alter, Professor Tatjana Mori von der Universität Padua.
Ich möchte mit einem Beispiel das deklinieren, warum der Sport so wichtig ist und er in einer gewissen Weise Exercise is Medicine, Therapie ist. Und wir können über Prävention sprechen, aber im Alter müssen wir eher über Therapie sprechen, weil wir chronische Erkrankungen haben und wir haben andere Risiken. Wenn Sie trainieren, haben Sie mehr dieser Abwehrzellen im Blut. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, den ich als einen wichtigen Aspekt ansehe. Das ist nämlich die Prävention neurodegenerativer Erkrankungen durch den Sport. Und das ist ja, was uns im Alter natürlich auch irgendwann treffen wird. Wir werden hirnleistungsmäßig abfallen. Das Hirn kommuniziert mit dem Muskel. Und wenn wir trainieren, kommunizieren wir zurück mit dem Gehirn. Also, Sie produzieren im Muskel auch Nervenwachstumsfaktor. Und dieser Nervenwachstumsfaktor hat einen Einfluss auf die Entwicklung von neuen Nervenzellen, aber auch auf die Entwicklung von Kontakten, von Synapsen. Und das hat direkten Einfluss auf die Kognition. Zum Schluss noch kurz auf die Muskulatur, auf die Skelettmuskulatur. Und wir haben ja schon einiges gehört. Im Prinzip muss ich gar nicht mehr so viel dazu sagen, aber wir haben auch schon gehört, dass Muskulatur im Alter abnimmt und dass wir einiges machen müssen. Und wenn wir das nicht machen, dann gibt es Gebrechlichkeit.
Es ist ja allgemein bekannt, dass Bewegung die Gesundheit fördert, die Selbstständigkeit erhöht und die Pflegebedürftigkeit verringert. warum Altenheimbetreiber von den Kassen bis nicht verpflichtet werden, Bewegungskurse in ihren Leistungskatalog mit aufzunehmen?
Ja, also normalerweise müsste es unbedingt sein. Man müsste im Prinzip das schon mit hineinnehmen. Warum es nicht so ist, ich meine, ich kenne Altenheime, die haben tolle Fitnessstudios, aber das sind meistens die teuren, die auch entsprechende Sätze nehmen.
Older adults need more protein than the younger adults.
Ältere Erwachsene brauchen mehr Eiweiß als Jüngere. Ältere sollten ihren Proteinbedarf sogar verdoppeln, wenn sie Muskeln erhalten und aufbauen wollen. Das ist eine sehr wichtige Botschaft, die wir mitnehmen sollten.
Many older people live in retirement homes.
Viele Ältere leben in Altenheimen und wir wissen alle, dass Bewegung kombiniert mit altersgerechter Ernährung die Gesundheit fördern. Ist den Altenheimleitungen wirklich bewusst, worüber sie in Sachen erhöhter Eiweißbedarf gesprochen haben?
What you are talking about?
I don't think so, unfortunately.
Ich denke nicht, leider.
Tatsächlich sind die Betreiber von Seniorenheimen weder verpflichtet, auf die speziellen Ernährungsbedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner einzugehen, noch irgendwelche Bewegungsangebote zu machen. Zwar wurde in den vergangenen Jahren die Pflegeversicherung mehrmals reformiert, nicht jedoch das sogenannte Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz vom Juli 2009, welches das Vertragsverhältnis zwischen Heim und Bewohner bzw. Bewohnerin regelt.
Paragraph 7 Leistungspflichten. Der Unternehmer ist verpflichtet, dem Verbraucher den Wohnraum in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu überlassen und während der vereinbarten Vertragsdauer in diesem Zustand zu erhalten, sowie die vertraglich vereinbarten Pflege- oder Betreuungsleistungen nach dem allgemein anerkannten Stand fachlicher Erkenntnisse zu erbringen.
Was aber ist der anerkannte Stand fachlicher Erkenntnisse? Und warum bleibt es dem Betreiber überlassen, welche Erkenntnisse er umsetzt oder nicht umsetzt? Heißt Pflege, folgt man dem Wortlaut des Gesetzes auch hier nur satt und sauber? Frage an den Pflegemanager Oskar Dierbach.
Heißt das, Pflege bedeutet ein Zimmer bereitstellen, Essen zubereiten, das Zimmer aufräumen und medizinische Versorgung geben? Pflege heißt aber nicht Rehabilitation und auch Prävention?
So ist es heute in der Regelversorgung. Also das, was Sie aufgezählt haben, darf ich noch ergänzen über Hilfe beim Waschen, beim Toilettengehen, beim Anziehen. Und dann gibt es noch so ein Mini-Bespaßungsprogramm dabei, Papier ausschneiden, im Kreis ein Lied singen und der Kinderchor kommt. Das aber reicht nicht aus, um Menschen wieder ins Leben zu holen.
Das heißt, die Träger sind weitgehend frei, was sie nun anbieten oder was sie nicht anbieten im bewegungstherapeutischen Bereich.
Also der Gesetzgeber hat bewusst das Anforderungsprofil der Versorgung sehr schwammig formuliert, andererseits aber die personellen Mittel nicht zur Verfügung stellt, um das erfüllen zu können. Er weiß um die Spannung zwischen Soll und Haben und deshalb gibt es so Allgemeinformulierungen wie nach dem besten Stand pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse ist so eine Formulierung oder aktivierende Pflege ist so eine Formulierung. Da kann man von 0 bis 100 sich alles drunter vorstellen. Nur in der Realität sieht es ja so aus, dass die personellen Ressourcen fehlen, um es leisten zu können.
Oskar Dierbach blickt auf eine nunmehr 36-jährige Erfahrung im Pflegebereich zurück und war bis vor kurzem Leiter des Hauses Ruhrgarten in Mülheim an der Ruhr. Das Seniorenheim verfolgt einen anderen, ganzheitlichen Pflege- und Betreuungsbegriff und hat damit ein großes Stück Pflegegeschichte geschrieben. Mit Bewegungsangeboten, Ernährungsberatung und sozialpsychologischer Ansprache werden die Bewohnerinnen und Bewohner körperlich und geistig fit, beweglich und mobil gehalten, sodass sie, falls möglich und gewünscht, sogar wieder nach Hause zurückkehren können. Über 30 Jahre kämpfte Dierbach für diesen therapeutisch-rehabilitativen Ansatz in der Pflege auch im Haus Ruhrgarten, finanziert aus Spenden eines Fördervereins. Die Kranken- und Pflegekassen stellten sich quer, denn bislang ist es nicht originäre Aufgabe der Pflegeversicherung, für Präventions- oder Rehabilitationssport im Heim aufzukommen, um die Gesundheit, Selbstbestimmung und Würde der Bewohner zu fördern.
Wo die gelben Blumen blühen ins grüne Land.
Die Krankenkassen wiederum übernehmen nur die notwendige medizinische Versorgung von Heimbewohnern. Vorsorge- oder Reha-Maßnahmen im Heim mit Bewegung und Sport gehören nicht dazu. Jetzt sitzt Dierbach in der Bewegungsstunde mit 12 Heimbewohnern, gemeinsam mit seiner Kollegin, der Motopädin Carla Wischmann-Dios, und beobachtet erfreut das rege Treiben.
Ja, wir versuchen ja, Motorik, Pädagogik, das zu verbinden, dass die Bewohner im besten Falle mit Freude die Bewegung machen, die ihnen gut tut. Und die Motivation ist einfach da, dass aus dieser Bewegung raus die Bewohner sich auch mehr zutrauen und mehr von alleine machen. Dass die Bewohner möglichst selbstständiger und dadurch zufriedener werden. Auch bei dementen Menschen, die jetzt das gar nicht so, die können das gar nicht ausdrücken. Aber diese Erfahrung, dass wir es immer machen, in dieser Gruppe bin ich jetzt 2-mal in der Woche. Und diese Ständigkeit, ja, die sehen, die wissen, die verbinden mich mit Bewegung, mit Freude. Diese Zufriedenheit, wenn die Menschen alleine auch wieder sagen können, ich laufe jetzt oder ich gehe alleine wieder zur Toilette oder ich kann alleine mein Brot schmieren.
Können Sie das verstehen, warum die Seniorenheime keine Bewegung und Sportangebote vorhalten müssen vom Gesetz her?
Kann ich nicht verstehen. Die Alltagsbewegungen, die fehlen ja. Ich gehe nicht mehr ans Regal und hole mir die Kaffeetasse runter. Und diese ganzen Bewegungen, die für uns normal sind, die fehlen ja hier. Und alles wird schwieriger für die Bewohner. Die Gelenke, wie schon meine Vorgänger sagten, die rosten ein. Es wird alles schmerzhafter und die Freude fehlt. Und Bewegung baut auch Frust ab.
Und ich 2013 schon öfter hier war, weil ich nicht mehr nach Hause konnte vom Krankenhaus aus, habe aber hier laufen gelernt, sodass ich 6 Jahre noch mal mit meinem Mann alleine zu Hause die Wohnung beherrschen konnte. Wenn man eine Therapie verschrieben bekommt, ist unten ein großer Therapieraum, wo einem auch dann an den Stangen geholfen wird, Gymnastik zu machen, aufzustehen wieder, was man sonst mit der Zeit verlernt, ne? Ist klar, wenn ich die Beine und die Arme nicht mehr so bewegen kann, wie ich es möchte, und halte sie nur immer unten, dann kriegst du gar nicht mehr hoch. Ja. Ne?
Wer rastet, der rastet. So bleibt es. So war das schon immer.
I want something like this.
Ich fühle mich recht wohl hier. Das hätte ich nie gedacht. Ich habe es nie gewollt. Aber ich muss sagen, ich bin überrascht, dass es so sein kann, wie es ist.
Was ich schön finde auch, ich gehe gerne spazieren und da gibt es auch überhaupt keine Probleme, dass ich das darf.
Mein Name ist Hans Schiffmann. Ich fühle mich hier auch sehr geborgen und habe hier eine nette Wanderpartnerin kennengelernt. Die letzte hat sich schon gerade geäußert. Und wir gehen gerne spazieren, wie man so sagt. Und ich liebe das Sportliche. Ich tanze auch gerne.
Ja, sehen Sie ja. Sie haben ja mitgemacht und das hat uns sehr gefallen. Und sonst singen wir mit Anke dienstags. Also das ist auch immer wunderschön. Wir suchen uralte Lieder und singen alle mit und klatschen und ist wunderbar.
Auch das Singen ist eine Form von Bewegung und Gymnastik, genauer der Atemgymnastik. Es verbessert das Lungenvolumen, wichtig bei körperlicher Belastung oder Atemstörungen wie Asthma. Es stärkt das Zwerchfell und die Bauchmuskulatur und fördert somit einen aufrechten Gang und die Sicherheit beim Gehen. Singen verbessert zudem die Durchblutung der inneren Organe und die Hirnleistung und lässt sich daher auch bei gebrechlichen oder bettlägerigen Bewohnern und Bewohnerinnen als musikalische Bewegungstherapie einsetzen. Erkenntnisse aus der sogenannten Musikgeragogik, also der Einsatz von Gesang, Tanz oder das Spielen von Instrumenten im Alter, bestätigen seit langem die positive therapeutische Wirkung auf Körper und Geist. Wenn aber Personal fehlt, warum gehen die Altenheime nicht zumindest auf die örtlichen Sportvereine zu oder diese umgekehrt auf die Altenheime? Warum kooperiert man nicht miteinander? Sicher gäbe es genügend Übungsleiterinnen oder Übungsleiter, die für ein Mittagessen, ein Stück Kuchen mit Kaffee und freudige, glückliche Gesichter ein- oder zweimal die Woche eine Bewegungsrunde organisieren würden. Hier ist noch viel Luft nach oben. Oskar Dierbach.
Dass am Ende aller Tage eine rehabilitative Pflege volkswirtschaftlich sich rechnet und günstiger ist als die Regelversorgung des Verwahrens, bis dass der Bestatter kommt. Dass es Sinn macht, human Sinn macht und auch wirtschaftlich Sinn macht. Und am Ende aller Tage sogar dadurch der Beruf in der Pflege oder die Berufe in der Pflege attraktiver werden, weil Mitarbeiter sehen, weil es mich gibt und ich fachlich was drauf habe. Deshalb geht es diesem und jenem Menschen besser, als es ihm ging, als ich ihn kennenlernte. Das heißt also, wir haben eine positive Bewegung in Gang gebracht. Jetzt gibt es aber in dieser Freude einen Wermutstropfen, einen großen. Solange schlechte Pflege in Deutschland belohnt wird, im System belohnt wird durch eine hohe Pflegestufe und solange man eine schnelle Rendite machen kann am deutschen Gesundheitssystem, indem man Menschen unwürdig behandelt, wird sich das System grundlegend nicht ändern. Wir haben in Deutschland kein Erkenntnisproblem, was wir tun müssen, sondern wir haben ganz handfeste lobbyistische Interessen, warum man die Verbesserung, die Lebensverbesserung von Menschen nicht will. Und dieses Interesse ist einmal darin begründet, dass man Geld daran verdienen kann, wenn Leute ins Bett gelegt werden und einen hohen Pflegegrad bekommen.
Dierbach konnte schließlich die AOK Rheinland-Hamburg von seinem Konzept überzeugen. Die AOK hatte zunächst die Ausgaben von Pflegeheimen miteinander verglichen. Ergebnis? Im Haus Ruhrgarten fielen für Krankenhausbehandlungen und Medikamente für die Bewohner deutlich weniger Kosten an als in anderen Einrichtungen. Seit kurzem führt die Kasse an 12 Standorten wissenschaftlich begleitete Modellprojekte durch. Sie stellen die Gesundheit, Lebensqualität, Würde und Selbstbestimmung der Pflegebedürftigen in den Mittelpunkt. Regelmäßige Bewegungsangebote sollen dazu beitragen, die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit nicht nur zu erhalten, sondern zu verbessern. Matthias Mormann, der Vorstandsvorsitzende bei der AOK Rheinland-Hamburg.
Wir bezahlen ja im Moment nach Pflegeintensität und wir setzen wenig Anreize dafür, Funktionen zu erhalten, Mobilität auch zu erhalten. Ich glaube, da müssen wir unser System verändern und andere Anreize setzen. Und für uns war es wichtig, als Körperschaft auch des öffentlichen Rechts, wir sind schon dem Gemeinwohl auch verpflichtet, zu gucken, wo gibt es solche Ansätze und die dann eben auch zu unterstützen. Aber das, was inhaltlich gemacht wird, können wir schon verändern. Und das wird sukzessive auch gelingen. Und im Moment weiß man ja noch gar nicht und sieht man bundesweit noch gar nicht die großen Potenziale, die hierhinter eben tatsächlich auch stehen. Und ich glaube schon, dass das in der Tat ein Paradigmenwechsel ist und dass das natürlich auch politische Unterstützung bekommen wird. Und ich glaube, das ist der wesentliche Kern auch des Projekts, die sehr individuelle Betrachtung des einzelnen Pflegeheimbewohners oder Patienten, um seine individuellen Potenziale zu erschließen und denen auch zu begegnen und die auch zu fördern. Das kann man nicht pauschal machen, sondern das ist immer hoch individuell.
Wie war es heute? Fühlen Sie sich nun beweglicher? Bravo! Und zum Schluss mit viel Armschwung aufstehen. Hock! Gleich noch einmal sitzen und wieder Schwung. Sehr gut.